Zur Betrachtung für diese Stunde entnehmen wir das Schriftwort aus dem weiteren Kapitel, welches wir vorhin gelesen haben, Lukas 18. Lukas 18, wir lesen die Verse vom Anfang bis Vers 8. Lukas 18, 1 bis 8. Er erzählte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass man alle Zeit beten nicht müde werden sollte. Und sagte, es war ein Richter in einer Stadt und fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war auch eine Witwe in dieser Stadt, die kam zu ihm und sagte, schaffe mir Recht gegenüber meinem Gegner. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich doch, weil mir diese Witwe so viel Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt kommt und mich ins Gesicht schlägt. Da sagte der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht auch seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, und sollte er es mit ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich Recht schaffen. Doch wenn der Menschensohn kommt, wird er den Glauben finden auf der Erde. Ich möchte mich nur kurz auf das Gleichnis beziehen, aber mehr auf den Gedanken, welches Jesus sagte, wenn der Menschensohn kommt, wird er den Glauben finden auf der Erde. Und so habe ich auch die Ansprache überschrieben, wenn Jesus kommt, findet er noch Glauben auf der Erde. Wir haben vor 2 Wochen über den Anfang gesprochen. Den Anfang, wie war es ganz am Anfang? Wie hat alles begonnen? Wie hat alles angefangen? Sind wir ein bisschen eingegangen, wie Gott auch alles schön und gut geschaffen hatte? Und dann haben wir angeschaut, wie auch bei einem Menschen der Anfang, dem Glaube anfängt. Wie war der Anfang? Wie ist der Anfang heute? Ist er auch immer noch in Freude, im festen Glauben? Und darum die Frage heute auch, wird Jesus den Glauben noch finden, wann er kommt? Den Glauben, wie er am Anfang gewesen ist. Den Glauben, welchen Jesus auch wirklich sehen möchte bei uns allen, die wir ihm dienen, ihm folgen. Und der Gedanke auch, was wird Jesus finden, wenn er kommt? Wie wird das Ende sein? Oder wie werden die letzten Tage, spricht die Bibel, wie wird die letzten Tage aussehen? Was wird das Zeichen, was sind die Zeichen der letzten Tage? Und um diesem Gleichnis, welches wir vorhin gelesen ist, geht es um einen besonderen Glauben. Einen Glauben, der menschlich gesehen nicht zustande kommen kann. Und es ging um etwas, was man kaum glauben könnte, dass da immer noch ein Recht geschaffen würde. Ich machte mir Gedanken, wie konnte die arme Witwe glauben, dass dieser Richter, der als ungerecht galt, ihr helfen würde. Sie war eine Witwe, wie arm oder reich sie ist gewesen, wissen wir nicht, aber in dem Sinn war sie arm, ihr geschah ein Unrecht. Sie hatte ein Unrecht erlebt, und da wollte sie Recht bekommen. Sie hatte gesehen, sie darf auf das Recht bestehen. Und mit welchen Gefühlen ist sie mal immer wieder gegangen zu ihm, dass Jesus sagte, sie machte ihm Mühe. Sie kam immer wieder. Mit welchen Gefühlen suchte sie das Angesicht des Richters, des ungerechten Richters auf? Weil er, Jesus sagt, hat keine Furcht gehabt, vor Menschen, auch vor Gott nicht. Es gibt Menschen, die glauben, sie dürfen alles machen. Sie glauben, sie haben Macht über alles. Sie glauben, ihnen ist alles erlaubt. Es gibt solche Menschen. Es gab damals schon, wie Jesus sagt, es wird auch geben, bis Jesus kommt, solche Menschen. Und man kann sich vorstellen, weil sie immer wieder gekommen ist. Das heißt, sie wurde immer wieder abgewiesen. Sie wurde zurückgeschickt. Sie musste enttäuscht wieder gehen. Was bewegte es sich in ihrem Herzen? Sie kommt und bittet, aber sie wird nicht erhört. Ja? Die Bitte wird nicht angenommen. Die Bitte wird nicht einmal, so wie es manchmal gemacht wird, angenommen und in die Schublade, den Schubladenschrank gelegt. Und dann bleibt es ja. Aber der Mensch hat wenigstens Hoffnung. Oh, ich wurde erhört. Vielleicht kommt es doch. Ja? Nicht einmal das. Sie wurde abgewiesen. Aber sie kam immer wieder. Wie oft wissen wir nicht. Und dass Jesus sagt, sie machte viel Mühe, diesem ungerechten Richter mit seiner Bitte. Was mich bewegt hat, dass sie ließ sich nicht entmutigen, weil sie das Zeugnis, dass sie nicht entmutigt geworden ist und immer noch glaubte, dass ihr geholfen werden kann. Nur wenn dieser Richter seine Gesinnung oder seine Stellung zu ihr ändert, es wird ihr geholfen. Nur deswegen ist sie gekommen. Wenn sie nicht geglaubt hätte, dann wäre sie auch nicht gekommen das nächste Mal. Aber sie kam wieder. Und es heißt, Jesus sagt, der Richter wollte lange nicht. Aber immer wieder, weil er immer wieder vielleicht in ihr bittendes Angesicht schauen musste, weil er immer wieder das Gleiche einhören müsste, da bewegte sich etwas in seinem Herz. Sein Verhältnis oder sein Sinn gegenüber zu dieser Witwe hat sich geändert. Und es heißt, ich will ihr helfen, weil sie mir viel Mühe schafft. Er wollte einfach die Last loswerden. Es war kein lauterer Gedanke. Aber trotzdem, der Gedanke ist hier, diese Witwe wurde geholfen, recht geschaffen. Das wollte Jesus auch sagen. Und Geschwister, es ist wichtig, dass wir immer wieder, wenn wir ein Gleichnis lesen, zum Beispiel, besonders in den Gleichnissen, dass wir den richtigen Sinn erkennen. Was will zum Beispiel jetzt Jesus mit diesem Gleichnis sagen? Das wird der Kern entnehmen. Natürlich am Anfang steht es, erzählte ihnen ein Gleichnis darüber, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen kann. Das ist einmal so wie die Einführung. Der richtige Sinn und den Gedanken erkennen. Und als Jesus so von diesem ungerechten Richter sprach, dann deutete er hin auf den Glauben von der Witwe. Einmal, sie hat ja gebetet, sie hat nicht nachgelassen, sie kam und kam und kam. Aber er will auch sagen, welchen Glauben sie hatte, trotzdem, dass sie noch keine Antwort bekommen hatte oder noch keine zufriedenstellende Antwort bekommen hatte, trotzdem kam sie und nicht nachgelassen. Sie hat bittet. Gekommen. Und Jesus sagte, solch ein Glauben meint ihr? Es ist so wie eine Frage, glaubt ihr, wird der Menschensohn, werde ich noch solch ein Glauben finden auf der Erde, wenn ich kommen würde? Apostel Paulus sagt, auf einer Stelle deutet er auf den Gedanken hin, dass man dann Sinn und dann wirklicher Kern des Gedanken erkennen sollte. Ich habe mir das aufgeschrieben, die Bibelstelle in 1. Korinther 9. Als er spricht von dem, dass er das auch viel Recht hätte, wenn er das Recht nehmen würde. 1. Korinther 9, will ich lesen, dass ich nicht zu viel lese. Ab Vers 5 oder ab Vers 4, haben wir nicht das Recht zu essen und zu trinken, er spricht von den Aposteln, von den Dienern damals, haben wir nicht das Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas, oder haben nur ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Wer zieht jemals in den Krieg auf eigene Kosten? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von seiner Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Nicht nur aus menschlicher Sicht sage ich das, oder sagt das nicht auch das Gesetz? Denn im Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der drischt, das Maul nicht verbinden. Sorgt sich Gott etwa um die Ochsen? Wisst ihr, Gott sagte damals im Gesetz, dass man dem Ochsen, der da drischt, soll kein Korb anlegen oder kein Maulkorb anlegen, damit er nicht auch von der Speise mitfressen sollte. Ja? Aber er sagt, sorgt sich Gott um den Ochsen. Es ging ja viel, viel tiefer. Es ging um das, Paulus will sagen, dass er genau das gleiche oder sie das gleiche Recht haben, wie jeder normale Mensch, der auf dieser Erde lebt, dass er auch auf einen Lohn ein Recht hatte, dass er seine Arbeit auch belohnt werden könnte. Dieser Ochs, wenn er hat gefressen, hat er wieder Kraft gehabt, so weiter seine Arbeit zu verrichten. Sonst wäre er irgendwann doch kraftlos umgefallen oder eingegangen. Aber er sagt, wir haben auch das Recht. Ob sie das gebrauchen oder nicht, das ist die zweite Frage. Und so will er auf den Kern hinweisen, worum es Gott geht. Worum geht es Gott überhaupt in seinem Wort? Was will der Herr immer wieder sagen? Und wenn wir so die Gleichnisse Jesu lesen, oft fragt man sich, was will Jesus in dem sagen? Wisst ihr, ich sitze manchmal und weiß nicht. Es ist mir dann nicht offen, was will Jesus das eine oder andere Mal sagen? Könnte gut anführen, aber das geht dann zu weit, ja. Und so, um was ging Jesus jetzt in diesem Gleichnis? Was will Jesus sagen? Geschwister, es geht um meinen und deinen Glauben. Es geht um unseren Glauben, der beständig sein soll. Es geht um unseren Glauben, der nicht aufhören sollten. Auch in solcher Lage, wenn wir beten und keine Erhörung empfangen. Wenn wir beten und wir merken, es ändert sich nicht, es bleibt immer noch beim Alten, sollten wir doch beten und nicht nachlassen. Dass unser Glaube, so wie er Anfang gewesen ist, wenn wir uns vornehmen, oft ist es so, dann ist einem klar, für das muss ich beten und dann bete ich mit einem Eifer und dann bete mit einem so Verlangen, dass der Herr jetzt helfen möchte. Und wisst ihr, oft macht man sich Gedanken, wie der Herr helfen könnte. Ja? Aber man ist an einem Glauben. Ist der Glauben nach 2-3 Jahren gleich so, wenn sich nicht geändert hat? Das will Jesus sagen. Und er will sagen, wenn ich komme, will ich so einen Glauben sehen oder zumindest so einen Glauben sehen, wie diese Witwe hatte. In diesem Gleichnis. Jesus möchte, dass wenn er kommt, dass er den echten Glauben sehen, den wahren Glauben sehen, Jesus geht es um unseren Glauben an ihn und an sein Wort. Jesus geht es um einen Glauben an die Wahrheit des Wortes, dass wir verstehen, dass wir diese Wahrheit, diese Richtigkeit, die Wahrhaftigkeit des Wortes so erkennen, wie es ist und auch glauben an dem und das. Und Jesus sagt auch, am alten Bund heißt es, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem deinem Gemüt. Und so will Jesus, dass wir auch glauben, auch von ganzer Seele, von ganzem Herzen und von ganzem unserem Sinn und Gemüt, was wir haben. Wie wird es mit dem echten und festen Glauben am Ende aussehen? Was man so, wenn man die Geschichte der Christenheit so zurückverfolgt, wenn man sich mit ein bisschen beschäftigt, man wird sehen, dass immer wieder der wahre Glauben immer wieder angefochten worden ist oder immer wieder ist man gegen den Glauben angegangen. Und wenn wir das zurückschauen, dann werden wir sagen, ja, es ist eigentlich überhaupt nichts Neues, wenn der wahre Glaube an Gott vielleicht nicht unbedingt verachtet wird, aber herabgestuft, er wird weniger wichtig gehalten. Wieder noch ein Schriftwort, als Petrus sagte, dass ich glaube, das wissen wir das Wort, wie er sagte, dass man soll, es soll uns nicht befremden, es soll uns nicht aus der Bahn bringen. Jetzt habe ich mir das nicht aufgeschrieben. Petrus sagt, ich sage mit meinen Worten, es soll euch nicht befremden, die Hitze, die über euch kommen wird, in der ihr versucht werdet. Es soll uns nicht fremd erscheinen, es wird, soll uns nicht als neu erscheinen, aber ihr werdet auf die Offenbarung der Herrlichkeit Christi, werdet ihr Freude und Wonne haben. Geschwister, er sagt, es soll euch nicht schwer tun, es soll euch nicht aus der Bahn des Glaubens bringen. Es wird kommen, es war immer wieder und es wird immer wieder kommen und es soll uns nicht als etwas Seltsames, etwas Neues erscheinen. Es muss so sein, es wird so sein, es wird so bleiben, bis ich wieder komme. Aber einmal wird die Zeit kommen, am Ende dann werdet ihr Freude und Wonne haben, wenn der Herr in seiner Herrlichkeit erscheinen wird und diesen Glauben als echten, wahren Glauben anerkennen wird und er sagen wird so, diesen Glaube suchte ich bei den Menschen, als ich gekommen bin. Und auch Petrus sagt, auch in bezogen auf das Ende der Welt, sagt, es werden die Elemente und alles mit krachen, es wird zerschmelzen und alles vergehen. Geschwister, er deutet auf ein Ende, auf das endgültige Ende hin. Aber ihr sollt das sehen. Ihr werdet das sehen und für euch wird das Freude sein. Er sagt dann weiter, ihr sollt geschickt sein in eurem heiligen Wandel. Geschwister, bevor das Krachen kommt, bevor das Geschehen kommt, bevor man Jesus Christus sehen wird in den Wolken, wenn er sagt, ihr werdet ihn sehen, mich sehen, wie ich kommen würde, sollt ihr geschickt sein in eurem heiligen Wandel. Geschwister, geschickt sein im heiligen Wandel. Man kann das nur im festen und wahren Glauben können tun, weil dann glaubt man und dann bemüht sich und dann wird man auf sich vorbereiten. Und so lässt Apostel Petrus uns ein bisschen hineinschauen auf das Ende, auf das letzte Ende dessen, was Jesus uns sagt. Und so kommt das Ende, er sagt auch unerwartet. Menschen werden sich nicht vorbereitet sehen, nicht fühlen, aber sehen. Sie werden erkennen, sie nicht vorbereiten, Geschwister. Aber was sagt das Wort über die letzten Tage? Nicht auf den letzten Tag, aber auf die letzten Tage. In Matthäus 24 will ich kurz noch anführen, wie Jesus aussagt. Matthäus 24 sagt er so, und Vers 9, dann werden sie euch in Trübsale übergeben und werden euch töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen Völkern gehasst werden. Dann werden sie sich viele ärgern und werden einander verraten und einander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Geschwister, welche schlimme Tage werden sein, sagt Jesus. Welche schlimme Tage werden in den letzten Tagen sein? Und er sagt, als Trübsal sein und es werden die den Glauben haben, die werden getötet. Wegen seines Namens werden sie gehasst und viele Menschen werden um des Jesu Namen sich sehr ärgern. Und dann sagt er, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Und weil die Liebe erkaltet wird, die Liebe zu Gott. Und wenn die Liebe zu Gott erkältet, Geschwister, da wird die Liebe auch zu den Geschwistern, zu den Mitgeschwistern genauso erkalten. Geschwister, wie kann das sein? Wie kann das sein? Das ist doch kaum vorstellbar, dass er spricht von der Ungerechtigkeit, er spricht nicht von der normale Weltungerechtigkeit, die ist ja, die war die Ungerechtigkeit, die hat einmal begonnen, die Ungerechtigkeit mit der ersten Sünde, und so bleibt die Ungerechtigkeit, sie wird nicht ausbleiben. Aber Geschwister, er redet ja von Menschen, die Gott dienen. Er redet von Menschen, dass die kalt werden, dass die Liebe zu ihm erkalten wird, was eigentlich eine Trennung hier führt, wenn eine Liebe unter den Menschen erkältet, ja, dann geschieht ja doch, dass kalt zueinander wird, dann liebt man einander nicht, dann will man doch miteinander nicht mehr sein. Und so sagt er auch, dass die Liebe erkalten wird. Und es ist kaum denkbar, dass unter Menschen, die sagen, sie glauben, aber doch sowas vorkommen kann. Und doch wird es sein, und es wird keine Liebe vorhanden sein, und Gottes Liebe, Ungerechtigkeit, Geschwister, das hat nichts gemeinsames. Wisst ihr, der ungerechte Richter, Jesus sagte, das bewusst ungerechte Richter, und er hatte keine Liebe zu einem normalen Menschen gehabt. Das war ihm fremd. Und die arme Frau musste kommen und kommen und kommen. Und das konnte nicht miteinander gehen, Ungerechtigkeit und Gottes Liebe. Noch ein Zeichen der letzten Tage in Lukas 17, das wurde uns vorgelesen. Und Jesus sagte, es wird sein, er führt die zwei Zeiten an, die Zeiten, in denen Noah gelebt hatte und die Zeiten, in denen Lot gelebt hatte. Und er sagt, die Zeiten, es waren Zeiten, in denen die Menschen, sie lebten und sie machten sich keine Gedanken. Gedanken an ihre Seele, vielmehr Gedanken, Glauben an einen Gott, da machte sich kein Gedanken. Und Jesus sagte, was alles gegangen ist, wie sie lebt. Und das ging bis zu einem Zeitpunkt. Und das ging, es heißt, bis zu dem Tag, als Noah in die Archen ging und die Sintflut kam und sie alle umbrachte. Geschwister, das ging so ganz in ihren Augen schön, gelassen, freudig, ohne Sorgen. Natürlich hatten sie ihre natürliche Sorgen, das ist alles so. Aber Geschwister, es ging ihren Trott so weiter, bis Jesus sagt, bis Noah in die Arche hineingegangen ist. Und wisst ihr, dann sind die Augen aufgegangen. Dann auf einmal haben sie gesagt, ja, wir haben ja nie geglaubt. Und Noah geglaubt. Was interessant, Geschwister. 120 Jahre baute Noah die Arche. Selbst der Bau der Arche in einer Wüste oder einem trockenen Land war schon ein etwas Seltsames, ja. Es war eine Predigt, ja, von Gott. Und Noah predigte 120 Jahren. Wie viele Menschen haben sich bekehrt? Keine einzige Seele. Wie traurig, ja? Wie schlimm. 120 Jahre betet Noah. 120 Jahre predigt Noah. Leute, es kommt das Ende. Das sind die letzten Tage, die letzten Jahre da. Suchten Gott, glaubten Gott. Keine einzige Seele. Wie kalt, ja, wie die Menschen gewesen sind. So war es in den Zeiten Lots. Genauso sagt Jesus, wie es in den Zeiten Lots gewesen ist, ja, bis der Herr Schwefel und Feuer regnen ließ. Warum muss das so sein? Ich dachte mir immer wieder, oder oft, warum muss der Herr immer wieder etwas senden, damit die Menschen vielleicht ein bisschen sich Gedanken machen. Einer wird ganz aufgehen, der andere verliert die Hälfte, der dritte verliert gar nicht. Warum muss das sein? Aber so sagt Jesus, so werden die letzten Tage sein. So werden die Zeichen der letzten Tage sein. Wenn wir so nachdenken, Geschwister, ich habe das Empfinden, dass zweimal haben sich die Zeiten wiederholt. Jesus sagt, wie sie ähnlich sind. Ja? Er sagt sogar, dass Menschen treiben ähnlich. Geschwister, ich habe so das Empfinden, dass wir das dritte Mal in dieser Zeit stehen. Dass wir jetzt in einer Zeit stehen, die ähnlich wie Noahs Zeit gewesen ist, die ähnlich wie Lots Zeit gewesen ist. Und diesen Zeiten eilen wir entgegen. Und Geschwister, was interessant ist, wir können diese Zeiten nicht umgehen. Und wie die treuen Kinder Gottes in den früheren Zeiten, in allen Verfolgungen ausgesetzt worden sind, wie sie Gott und Christus bezeugen konnten bis zu ihrem Tod, Geschwister, sie wurden verschiedenen schlimmen Dingen ausgesetzt, Geschwister, und doch blieben sie im Glauben, doch blieben sie treu. Natürlich gab es auch Menschen, die das nicht aushalten könnten. Ich persönlich kann das vielleicht gar nicht ihnen vielleicht übel nehmen. Es war schwer, Geschwister. Sie standen vor dem Tod. Sie standen nicht vor einem normalen Tod, sie standen vor einem schrecklichen Tod, vor einem grausamen Tod. Und darum können wir, Geschwister, diese Zeit nicht umgehen. Und darum wieder komme ich zurück, wie Petrus sagte, das soll uns nicht vom Glauben bringen. Das soll uns nicht den Glauben rauben, Glauben nehmen. Es muss so sein, es wird so sein, dass wir in Trübsal hineinkommen. Aber das Einzige, was Petrus in dem Gedanken wieder sagen will, dass wir sollen diesen Dingen, die uns begegnen würden, in einem festen Glauben begegnen können. Wisst ihr, der Glaube, das für mich ist so, das ist etwas, was jedem Unglauben widerspricht. Das Glaube ist das, was man glaubt, und es widerspricht allem Unglauben, der überhaupt bestehen kann. Wie können wir bestehen in diesen Zeiten? Wie können wir das alles aushalten? Wie können wir beharren im Gebet, Geschwister? Wie können wir den Glauben behalten, so wie die Witwe den Glauben behalten hatte? In Offenbarung 13 will ich uns einen kurzen Gedanken lesen. Dieses Kapitel, ich weiß nicht, wie viel wir uns beschäftigt haben, es spricht von einem Tier, dieses Kapitel. Ich will nur kurz sagen, von einem Tier. Und es ist ein Bild des Aufgehens des Papsttums damals noch. Und die Gläubigen, die Jesus Christus bezeugten, die an wahren Gott glaubten, in diesen Zeiten, und das, die Zeitperiode ging ja über 1250 Jahren, glaube ich, wenn ich ganz recht bin, mussten die Kinder Gottes viel Leid durchgehen. Sie mussten durchgehen, und sie wurden auf verschiedene Art und Weise, es waren umgebracht. Wenn ich jetzt immer wieder zurückblicke, jetzt auf die vielleicht, Blick jetzt auf die katholische Kirche, die heute noch besteht, Geschwister, sie hat Millionen und Millionen unschuldige Seelen ihr Blut auf ihrem Gewissen. Und Geschwister, gerade die wahren und echten Glauben an Gott hatten, die mussten das mit ihrem Leben bezahlen. Die mussten gehen. Das war kein Erbarmen, das war keine Nachsicht, ob das Kinder sind, ob das Frauen sind, ob das junge Menschen sind, ob das alte Menschen sind. Geschwister, sie bezahlten denn ihren Glauben, für ihren Glauben mit ihrem Leben. Damals, ich will da kurz andeuten, warum wurde es so, dass sie sterben musste, weil es kam so weit, dass der Papst sich anerkennen ließ, dass er der stellvertretende Jesu Christi auf der Erde ist. Dass Menschen müssen ihn anbeten statt Christus und Gott. Und natürlich konnte keiner mitgehen. Der den wahren Glauben hatte, der das Wort Gottes richtig verstanden hatte und zu Herzen genommen, sie konnte das noch nicht tun. Sie konnten da nicht mitnehmen und sie gingen nicht mit. Und in dem allem sagt dann Gott, als er Johannes die Offenbarung zeigte, und sagt er über die Zeiten, in Vers 8, Offenbarung 13, Vers 8, und alle, die auf der Erde wohnen, beten es an, das Tier, also das damalige Papsttum, deren Namen nicht geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist von Grundlegung der Welt an. Wenn jemand ein Ohr hat, höre er hin. Wenn jemand ins Gefängnis gehen soll, wird er ins Gefängnis gehen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist die Geduld und der Glaube der Heiligen. Geschwister, er sagt, es waren vielen. Er sagt, alle, die auf der Erde wohnen, beteten das Tier an. Und dann kann man sagen, ja, alle haben, wie man zu Schluss macht. Aber er sagt, alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind. Geschwister, diejenigen, deren Namen im Buch des Lebens eingeschrieben waren, sie haben das nicht getan. Sie haben ihren Glauben nicht aufgegeben. Sie haben diesen neuen Glauben nicht angenommen. Sie haben geglaubt an das eine, an Jesus Christus. Und er sagt ja, die Zeiten waren schlimm, aber was war da nötig? Und er sagt, hier ist die Geduld und der Glaube der Heiligen nötig. Geschwister, wie viel Geduld und Glauben braucht heute ein treues Kind Gottes? Wenn es will reinbleiben von allem, einmal rein von der Welt, einmal rein in der Wahrheit des Wortes, das ist auch eine Reinheit. Wenn man da nicht rein ist, dann ist man unrein. Und einmal rein im Glauben, Geschwister, rein in, ich weiß, wie kann ich das erklären besser, dass unser Leben mit Gott in der Gesinnung ist und dass Gott mit unserem Glauben mitgehen kann. Nicht, dass wir sagen, wie gehen Gott mit Gott, mit meinem Glauben. Nein, Gott muss mitgehen, mit meinem Glauben können. Es muss eins sein, die Gesinnung, meine und Gottes Gesinnung, die sind eins, die sind verbunden, Geschwister. Und so einen Glauben erhalten in heutigen Zeit, Geschwister, es braucht Geduld und Glauben der Heiligen, Geschwister. Es sind drei wichtige Worte, Geduld, Glauben und ein heiliges Leben zu führen. Wenn ich kein heiliges Leben führe, dann habe ich nicht den Glauben und dann werde ich auch nie die Geduld haben. Und Johannes schreibt uns, haben angebetet, die nicht im Buch des Lebens geschrieben steht. Was sagt es, Geschwister? Dass es gab auch in dieser Zeit Menschen, die den Glauben bewahren konnten, die sich nicht beugten. Es gab auch andere, die gleich dem Propheten Daniel sich das Bild nicht angebetet haben. Geschwister, es gab auch Menschen, die gleich Elia allein standen. Elia stand allein am Berg und da war eine Menge. Wir lesen nur, glaube zusammen 900 allein die Baalspriester und Propheten und noch Volk, ja, das Volk Israel allein. Aber er konnte den Glauben bewahren. Er konnte stehen, Geschwister. Es sagt doch uns, dass man zu jeder Zeit den Glauben bewahren kann. Es kann sein, dass man nicht bewahren kann. Es kann sein, dass er den Glauben bewahrt. Und so glaubten auch die Menschen, die gehen mussten um des Glaubens willen. Und sie brauchten die Geduld, Glauben der Heiligen. Und Geschwister, was will Jesus sagen uns mit dem Beispiel, dass wir gehören sollen zu denen, wenn er kommt, die den Glauben bewahrt haben? Wie viel Glauben und Geduld brauchten die Heiligen oder die Gläubigen, die Christen, in den Zeiten, als sie verfolgt wurden? Geschwister, wer konnte die Trübsal damals messen? Mit welchem Maß konnte man das Trübsal damals messen? Für mich ist es immer eine Ermutigung, wenn wir heute schauen und wissen nicht, was morgen ist und scheinbar so durcheinander. Aber Geschwister, es ist eine Kleinigkeit. Es ist fast nichts im Vergleich mit dem, was die anderen durchgehen mussten, aushalten. Und sie doch hatten sie den Glauben wie diese Witwe. Sie glaubten, dass wenn sie gehen würden, dass sie gerettet sind, dass sie frei sind. Sie glaubten, dass sie den wahren Glauben hatten. Geschwister, es ist wichtig zu glauben, dass man den richtigen Glauben hat, den wahren Glauben hat. Gehört auch zum Glauben. Ich habe einen aufgeschrieben, den Auszug aus dem Leben von dem Märtyrer Johann Hus. Ich weiß, wir kennen den, aber ich habe mir dann das bisschen aufgeschrieben, kurz von ihm, welcher auch diesen Weg des Glaubens gegangen ist. Er predigte in Böhmen ein Jahrhundert früher als Luther in Sachsen. Er scheint tiefer als seine Vorgänger in das Wesen christlicher Wahrheit hineingedrungen zu sein. Er betete zu Christus um Gnade, sich allein seines Kreuzes zu rühmen zu können und der unaussprechlichen Demütigung seiner Leiden. Dass er wert ist, sich rühmen des Kreuzes. Durch die Flammen seines Scheiterhaufens wurde in der Kirche ein Feuer angezündet, das seine helle Strahlen nicht so leicht wieder zu löschen war. Aus den dunklen Tiefen seines Kerkers drangen prophetische Worte hervor. Er sah voraus, dass eine wirkliche Reformation der Kirche kommen wird. Als er aus Prag vertrieben wurde, durch die Felder Böhmens zu wandern, wo ihm eine große Menschenmenge folgte, um seine Worte zu hören, er war gezwungen, Geschwister, zu Fuß gehen aus Prag nach Konstanz, wo er da verbrannt wurde, rief er aus, die Gottlosen haben angefangen, eine Schlinge für eine Gans zu legen. Wenn aber schon eine Gans, ein friedliches Tier und nicht imstande sehr hoch zu fliegen ist, ihre Anstrengungen vereitelt, so werden andere Vögel, die sich höher in die Luft erheben können, die gelegten Schlingen mit großer Kraft durchbrechen. Anstatt einer schwachen Gans wird die Wahrheit starke Adler und scharfsehende Falken aussenden und so weiter. Geschwister, ein Zeugnis, ja, wie er sagte, er rechnete sich, als er nur einfach glaubte, ja. Johannes der Täufer auch sagte, ich bin kein Prophet, aber ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste, ja. Er hat sich in Demut gehalten und so dieser treue Zeuge Gottes, Geschwister, er ging zu Fuß. Ihm folgte viel Menschen nach, die den Glauben wieder aufgenommen haben und es wurde ein Feuer angezündet. Und Geschwister, welchen Glauben hatten die Menschen der Zeiten vor uns? In Hebräer werden uns auch noch viele Beispiele angeführt, die Glaubenshelden, die in der Bibel aufgeführt sind. Geschwister, welchen Glauben hatten sie? Und das Wort bezeugt, dass durch ihren Glauben konnten sie so leben, durch ihren Glauben konnten sie vor allen Dingen, die um sie waren, bestehen. Sie waren auch in der Welt, Geschwister, sie mussten auch zurechtkommen mit allem, was auf sie kommt. Henoch, es sagt das Wort, Henoch wandelte mit Gott zu seiner Zeit. Wie sah seine Zeit aus? Wissen wir nicht, Geschwister. Wie sah seine Zeit aus? Weil etwas war auch eine schlimme Zeit und doch wandelte er mit Gott. Geschwister, er wandelte mit Gott, er wandelte im Glauben an Gott und das rechnete Gott ihm als eine Gerechtigkeit an. Und Geschwister, die alle Zeugnisse, die wir in der Bibel haben und das Wort Jesu, welches er sagte, dass man glauben und nicht aufhören und ausharren soll und nicht nachgeben soll, sagt Jesus, dass wir doch so einen Glauben haben mögen, wie diese Witwe hatte, wo nichts zum Glauben war. Vielleicht haben die Menschen gesagt, ja weißt du, es bringt ja nichts. Du bist arm und schau mal, dieser Richter, und er ist ungerecht. Wie viel hat er schon ungerecht verurteilt? Es bringt, warum machst du das überhaupt, Geschwister? So mögen uns die Menschen aussagen vielleicht, es bringt ja nichts. Es bleibt ja alles. Petrus sagt auch, es bleibt alles so, wie es früher gewesen ist. Wo ist die Verheißung, welche unsere Väter uns gesagt haben? Ist alles so wie früher? Und doch, Geschwister, sollen wir glauben. Der Glaube soll nicht aufhören. Und Geschwister, wenn wir glauben würden, so wie die Witwe, wenn der Glaube so stark bleibt. Und ich glaube auch, dass wir glauben, Geschwister, aber die Zukunft ist vielleicht vor uns noch. Werden wir manchen Dingen unnötige Dinge entgehen können. Wir werden manche Dinge nicht brauchen tun, wenn wir glauben, wenn wir im Glauben bleiben. Und so sagt Jesus, dass wir sollen beten und glauben, weil die zwei Dinge gehören zueinander. Beten im Glauben, dass Gott, weil Gott alles vermag, er kann alles tun. Und Geschwister, nicht einmal, nicht zweimal, aber immer, bis zum letzten Augenblick. Geschwister, auch beten im Glauben für Menschen, die scheinbar so wie das Holz sind, fest, unbeweglich. Geschwister, der Herr kann auch ein fleischendes Herz schenken. Der Herr Jesus sagt, ich kann Steine aus Steinen Seelen erwecken. Und Geschwister, das ist, was Jesus erwartet, wenn er kommt. Und er möchte mich und dich im Glauben finden. Im Glauben, welcher mit ihm, mit seiner Gesinnung, mit seinem Wort, mit ihm, mit Gott übereinstimmt. Solch ein Glauben, Geschwister, alles andere hat keinen Wert vor ihm. Jesus sagte nicht hier, es ist gut, wenn ihr in eurem Leben viel erreichen würdet. Spricht gar nicht an, Geschwister, das kommt gar nicht in Betracht bei Jesus. Er sprach nicht, dass du sollst meinetwegen ein Amt führen können, dass du so mächtig in der Welt bist, dass du gelernt bist, wer weiß wohin, und hast große Weisheit. Geschwister, bringt alles nichts, wenn kein Glauben ist. Ist alles verloren, alles umsonst, alles eitel, sagt Sirach. Und Jesus ist nicht der ungerechte Richter, Geschwister. Er ist der gerechte Richter, der alles sieht, der alles weiß. Jesus ist voller Liebe und Geduld. Und das glauben wir. Und das hoffen viele, viele Menschen. Sie haben keinen Glauben, aber sie glauben, dass Jesus voller Liebe ist. Dass Gott ist die Liebe. Und dann brauche ich nicht glauben. Aber Geschwister, der Herr möge uns helfen, den Glaubensbeispielen nachgehen, in dem Wort Glaubensbeispielen nachgehen oder nachahmen, die vor uns gelebt haben, die wir gekannt haben oder noch kennen. Geschwister, das hilft uns, das gibt uns Kraft. Das gibt uns Kraft, dass wir in dem Glauben stehen bleiben und nicht fallen. Der Herr helfe mir, der helfe uns, Herr helfe uns allen. Amen.